aus dem Jakobusbrief. Ist jemand unter euch krank? Er soll die Presbyter der Gemeinde zu sich rufen lassen. Die sollen über ihn beten, indem sie ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. 8. Kapitel, 14. bis 17. Vers. Und in das Haus des Petrus kam Jesus und sah dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er berührte ihre Hand, und das Fieber verließ sie. Sie stand auf und bediente ihn. Als es aber Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken, damit das Wort des Propheten Jesajas erfüllt werde: Er hat unsere Leiden weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Und Markus schildert dieselbe Begebenheit auf folgende Weise. 1. Kapitel, 29. bis 34. Vers. Und sobald er die Synagoge verlassen hatte, ging er in das Haus des Simon und Andreas, zusammen mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter des Simon aber lag an einem Fieber danieder, und gleich erzählten sie ihm von ihr. Da ging er zu ihr, nahm sie bei der Hand und richtete sie auf. Da verließ sie das Fieber, und sie bediente sie. Als es aber Abend geworden war, nach Sonnenuntergang, brachte man alle Kranken und Besessenen zu ihm. Die ganze Stadt war an der Türe versammelt, und er heilte viele, die an Krankheiten aller Art litten, und trieb viele Dämonen aus. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, meine andächtigen Christen. Der Bericht des Matthäus, das hörten Sie gerade über die Heilung der Schwiegermutter des Simon Petrus, ist wie gewöhnlich bei Matthäus noch knapper als bei Markus. Und weil Matthäus ihn an anderer Stelle einreiht als Markus, ist der Zusammenhang mit dem früheren bei Matthäus nicht mehr sichtbar. Denn vorausgegangen ist die Berufung der ersten Jünger. Bei Markus haben wir es gehört, dass sie zu vieren dort auftreten, das Brüderpaar Simon und Andreas und Jakobus und Johannes. Während in dem anderen Fall bei Matthäus nur Simon genannt wird. Er sagt auch nicht, Matthäus, wie Markus, dass man Jesus auf die kranke Frau aufmerksam machte. Bei ihm sieht er sie und macht sie gesund. Wir erfahren also, dass Petrus trotz seiner Berufung in die Jüngerschar Jesu sein Haus beibehalten hat. Und wenn der Name bei Matthäus Simon und Andreas genannt wird, dann wird sichtbar hier die Weise des Wohnens in damaliger Zeit, nämlich die Großfamilie, die in dem einen großen Raum beisammen war, zusammen mit dem Vieh, das etwa am Eingang des Zimmers, wenn ich so sagen darf, um 60 Zentimeter tiefer hauste. Weiter erfahren wir hier, dass Petrus verheiratet war. Und das wissen wir auch von Paulus, den wir lesen im 1. Korintherbrief, im 9. Kapitel, 5. Vers. Da schreibt Paulus: Haben wir keinen Anspruch darauf, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Kephas ist ja der andere Name für Petrus. Mit anderen Worten, wir sollten uns auch hier frei machen von einer falschen Vorstellung, dass die Apostel verheiratet waren und dass höchstwahrscheinlich auch der Apostel, von dem man immer sagt, er sei nicht verheiratet gewesen, nämlich Johannes, auch verheiratet gewesen ist. Und dass die Frauen mit auf Missionsreise gingen. Anscheinend war das damals schon irgendwie anstößig und dann hat die Vulgata die beiden Worte umgekehrt. Im Griechischen heißt es, er nahm eine Adelphän als Gynaika mit, eine Schwester als Frau. Und nun, der lateinische Text dreht das um, eine Frau als Schwester, um irgendwie da klarzumachen, dass es sich wohl nicht um die Ehefrau dabei handelt. Uns aber interessiert weniger der spätere Vulgata-Text als der ursprüngliche griechische Text. Unklar bleibt bei Matthäus wiederum, warum die Kranken erst am Abend gebracht werden. Bei Markus erfahren wir, dass es Sabbat war, sie kamen ja aus der Synagoge. Und die Kranken durften ja an einem Sabbat erst am Abend oder wie Markus genau sagt, nach Sonnenuntergang gebracht werden, weil ja am Sabbat jede Tätigkeit verboten war. Matthäus schreibt, er heilte sie alle. Markus sagt, er heilte viele. Ich stelle bewusst diese Gegensätze heraus, um wieder einmal kundzutun, es handelt sich bei den Erzählungen und auch den Wundergeschichten des Neuen Testamentes nicht um einen Tatsachenbericht, nicht um eine Reportage, sondern wir fragen immer und müssen danach fragen, was ist die eigentliche, wie die moderne Theologie sagt, kerygmatische Aussage, nämlich was soll verkündet werden? Wir werden das in den späteren Wundern noch klarer erkennen, wie der Evangelist das alttestamentliche Wort für feierliche Verkündigung braucht, immer dann, wenn etwas ausgesagt werden soll von Jesus als dem Messias, von Jesus, von Ostern her gesehen, als der Gottessohn. Matthäus ist es wichtig, dass sich in den Wunderheilungen Jesu eine alttestamentliche Prophezeiung erfüllt. Bedenken wir, dass Matthäus schreibt für eine judenchristliche Gemeinde und sein Bemühen ist, einerseits dieser judenchristlichen Gemeinde zu sagen, dass all das, was im Alten Testament bereits gesagt und vorhergesagt ist, nun in Jesus erfüllt wird und andererseits, um diese judenchristliche Gemeinde langsam abzulösen von der Synagoge und sie sozusagen auf eigene Füße zu stellen. Die Stelle bei Jesajas lautet wörtlich, 53. Kapitel, 4. bis 6. Vers, Sie kennen sie alle. Er aber hat unsere Leiden getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für geschlagen, für getroffen von Gott und geplagt. Doch ob unserer Sünden ward er verwundet, ob unserer Frevel zerschlagen. Zu unserem Heile lag Strafe auf ihm. Durch seine Striemen wurde uns Heilung. Wie Schafe irrten wir alle umher, jeder ging seinen eigenen Weg, der Herr aber legte auf ihn die Sündenschuld von uns allen. Und im 1. Petrusbrief 2,24 schreibt Petrus, er trug unsere Sünden an seinem Leib selbst auf das Holz hinauf, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben sollten. Durch seine Wunden seid ihr alle geheilt worden. Die Aussage ist doch die, der leidende Gottesknecht des Alten Testamentes, der in Jesus von Nazareth Wirklichkeit wurde, nimmt stellvertretend unsere Sünden auf sich. Bei Matthäus bedeutet dieses auf sich nehmen ein Wegnehmen, ein Wegtragen. Er denkt dabei vorzüglich jetzt an das Wegtragen und Wegnehmen der leiblichen Krankheiten und der Dämonie. Hier wollen wir einen Augenblick innehalten, um zwei Gedanken, die wohl der Verkündigung wert sind, zu behalten. Erstens, Jesus ist ein wahrer Mensch. Er hat keinen Scheinleib, wie die Gnostiker behaupten. Er ist aber auch wahrer Gott. Er ist beides in der vollendeten Fülle. Er wurde uns, wie an anderer Stelle der Bibel gesagt, ist in allem gleich, ausgenommen die Sünde. Das heißt also, er hat alle menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, leibliche und geistig-seelische, im höchsten Maße und in vollkommener Weise. Da ihn ja keine biologische oder moralische Verwundung trifft. Seine menschliche Natur ist durch nichts Negatives beeinflusst. Auch heute, meine Zuhörer, gibt es Menschen, die, obwohl wie wir alle biologisch und moralisch verwundet, Kräfte besitzen, die sie zu erstaunlichen Leistungen befähigen, die sie fähig machen, anderen Menschen Heilung zu bringen, indem sie gewissermaßen die Krankheit mit ihren Händen buchstäblich wegnehmen. Solche Kräfte haben wir bestimmt alle. Nur sind sie bei uns verschüttet worden oder nie aktualisiert worden. Hierhin gehören Phänomene, die Sie kennen, wie hypnotische Fähigkeiten, Magnetopie, Elektropathie, Telepathie, unter Umständen auch das merkwürdige zweite Gesicht, das in Westfalen gefunden wird. Heilkräfte, die Menschen einsetzen können, um anderen damit Heilung zu bringen. Die Kenntnis dieser eigentlich menschlichen Heilkräfte ist einer zivilisierten Gesellschaft verloren gegangen. Nur noch einige wenige haben sie vielleicht auch geerbt und gelehrt bekommen durch ihre Vorfahren. Heute wenden wir uns in der zivilisierten Gesellschaft an die chemische und pharmazeutische Industrie, bedienen uns ihrer Medikamente, um uns damit zu heilen. Nun liegt es mir fern, meine Zuhörer, wollen Sie mich nicht missverstehen, Jesus etwa zum Magnetopathen zu degradieren. Es mögen solche Magnetopathen, die unter Ihnen sind, sich nicht beleidigt fühlen, das habe ich nicht die Absicht. Aber wenn Jesus die je geschaffene, vollkommenste Menschennatur besaß, dann muss er auch die Heilkräfte, die genuin zur Menschennatur gehören, gehabt haben. Heilkräfte, die durch keine biologische Degeneration und durch keine negativen zivilisatorischen Einflüsse verändert oder vermindert oder zugedeckt sind. Dann konnte Jesus diese Kräfte einsetzen, um die Menschen zu heilen, um sie dann bereit zu machen als Geheilte zum Hinhören auf das Wort Gottes, das er verkündet. Und wir sollten durchaus diese Wirkung der menschlichen Kräfte Jesu bei manchen Wundererzählungen nicht missachten, zumal wir gar nicht die Absicht haben, das hörten wir früher, nun naturgesetzlich die Dinge zu sehen und etwas schön aufzuteilen, was in den übernatürlichen und was in den natürlichen Bereich gehört. Das wird uns nicht aufgetragen sein, das ist auch nicht die Aufgabe der Verkündigung. Wir wissen von manchen Heilkundigen heute, denken Sie an die Disziplinen wie Psychosomatik und Psychoanalyse, dass der Heilende sich gewissermaßen hineindenkt in die Personalität des zu Heilenden, sich gewissermaßen mit ihm identifiziert und dass er dann in der Lage ist, die Krankheit, ich sagte es eben schon, fast wörtlich genommen mit den Händen wegzunehmen. In vielen Fällen wird dabei heute noch sichtbar die enge Verbindung zwischen Leib und Geist, zwischen Physis und Psyche, bisweilen auch ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, den nicht nur die Theologen kennen, sondern auch sehr genau die Psychoanalytiker kennen, die enge Verbindung zwischen Krankheit und Sünde, die Wechselbeziehung zwischen dem physischen und dem moralisch-theologischen Bereich. Wenn wir unter dieser Betrachtung, meine Zuhörer, den Propheten hören, Jesajas, den Matthäus zitiert, dann können wir es begreifen, wie Jesus sozusagen wörtlich die Sünde und das Unheil auf sich lädt. Gewissermaßen auf seinen Leib und seinen Geist nimmt und das alles nun aus der gesamten Menschheit sich auflädt, obwohl er der Sündenlose ist, um das alles an das Holz des Kreuzes hinaufzutragen. Das alles soll einmal letzte Auswirkung finden, das Weggenommensein all der Unheilkräfte in jenem anderen Äon, der erst der kommende ist. Jesus hat nicht für diese Welt schon alle Krankheiten und alles Unheil weggenommen. Wir sahen es früher schon, es geht Jesus nicht darum, alle Krankheiten zu beseitigen und alle Kranken zu heilen. Wo er es tut, da tut er es in Vollmacht, um die Geheilten und die Augenzeugen der Heilung bereit zu machen für die größere Botschaft vom Erbarmen Gottes und von dem Heil, das uns durch ihn gekommen ist. Und nicht umsonst heißt es bei mancher Heilung, dass er zunächst dem Kranken die Sünden nachlässt und dann gewissermaßen als Erweis für die Tatsächlichkeit der Sündenvergebung ihn auch leiblich gesund macht. Hier ist das Verkündigungsobjekt, nämlich in Jesus erscheint das Erbarmen Gottes und alles, was er sagt, ist letztlich die Größe Gottes und das Heil für die Menschen. Seine Jünger sollen sein Werk fortführen. Er sendet sie beispielsweise, so bei Markus 6,13 aufgeschrieben, paarweise aus. Und es heißt dann wörtlich bei Markus, sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten. Hier hat Jesus diese Vollmacht anderen delegiert und hat sie beauftragt, in seinem Namen das zu tun, was er konnte. Mochten vielleicht auch diese Ausgesendeten selbst noch jener Heilkräfte als Naturmenschen, als Fischer vom See Genezareth zumindest latent besitzen. Auf dieser Markusstelle, die ich eben zitierte, basiert auch die Lesung aus dem Jakobusbrief, die wir eben gehört haben. Sie ist ja zur Grundlage für das Sakrament der Krankensalbung geworden. Die Gebete, welche die Kirche bei dieser Sakramentspendung sprechen lässt, weisen hin auf die enge Verflechtung von leiblichen und ewigem Heil, auch insofern, als manche nicht geheilte Krankheit allein dieses Menschenheil werden konnte. Wer gibt uns schon den Mut, die geheimnisvollen Gedanken Gottes zu erkennen, auch dann, wenn er uns vielleicht Krankheit und Unheil zumutet, in unseren Augen so gesehen, während sie in Wirklichkeit das einzige Heil für den Einzelnen oder auch für viele sind. Wir erkennen auch darin, und das sollten wir nicht vergessen, dass zunächst einmal dieses Sakrament der Krankenölung gar nicht nur sakramentalistisch gesehen war, sondern in der engen Verflechtung von leiblichen und geistigem, von natürlichen und übernatürlichen, von Heilkräften für diesseits und Heilkräften für jenseits. Damit wird diese Auseinanderreißung, die wir bisweilen so leichtfertig vollziehen zwischen diesseits und jenseits, zwischen zeitlich und ewig, einfach durchbrochen und wir sehen, dass alles in dem einen verwirklicht in Jesus und weitergegeben durch seine Kirche. Wir erkennen Gottes erbarmende Liebe heute nur im Spiegel. Und dieser Spiegel ist manchmal so, dass er sehr verzerrt wiedergibt. Und es ist gesagt, dass wir das Eigentliche erst sehen werden, dann, wenn wir im neuen Äon in der Herrschaft Gottes leben. Und das sollte gerade der bisweilen hart von Gott in seine Mühle genommen wird, nicht vergessen. Und letztlich sollte hier wieder das stehen, von dem ja diese Verse bei Matthäus sprechen, der Glaube. Der manchmal, ach so schwache Glaube, der Glaube, der manchmal gar nicht so leicht ist, und der Glaube, der auch einen Menschen, der im Glauben bisher gelebt hat, unter Umständen ruckartig erschüttern kann, weil Gott ja uns zumutet und weil wir letztlich immer wieder bitten müssen darum, hilf meinem Unglauben, stärke meinen Glauben, mach mich so auf diesen deinen Sohn Jesus Christus ausgerichtet, dass ich immer ihn sehe, gewissermaßen sein Wort und seine Werke im Auge und im Ohr habe, dass ich mich nicht verflüchtige in irgendein Christentum hinein, sondern dass letztlich ich nicht ideologisiert festhalte an gewissen Vorschriften, die sein müssen, an gewissen zeitlichen Gegebenheiten, die auch sein müssen, sondern an der unveränderbaren gottmenschlichen Natur dessen, der gekommen ist, uns nicht nur leibliches Heil zu bringen, sondern im Gegenteil manchmal uns im leiblichen Unheil zu belassen, aber in allem das eine will, dass durch ihn und auch durch uns Lob und Preis sei dem allmächtigen Gott und uns heil werde durch Jesus Christus. Amen.